Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS2 am Mikrofon Eva Oertle. Reflexe. Coolness hatte in den 80er Jahren einen Namen. Jean-Michel Basquiat. Ein Graffiti-Künstler, der die Kunstwelt mit seiner Malerei elektrifizierte. Die Fondation Bayerler zeigt das fulminante Werk des blutjung verstorbenen Malerstars mit haitianischen Wurzeln nun in seiner ganzen Breite. Was wenige wissen, Jean-Michel Basquiat war zu Lebzeiten oft in der Schweiz, dank seinem Galeristen, Sammler und Freund Bruno Bischofberger. Sascha Renner hat sich mit dem Medienschein Bischofberger, dem wohl einflussreichsten Schweizer Galeristen, über Basquiat unterhalten und dabei etwa erfahren, warum eine Toggenburger Stirenschau Basquiat nachhaltig beeindruckte.
Jean-Michel Basquiat. Der haitianisch-französische Name war ein Zungenbrecher für die New Yorker. Aber sie lernten rasch. Schon bald war der Name Basquiat in der Kunstwelt so geläufig wie der von Andy Warhol, und das heißt allgegenwärtig. Mit 15 Jahren lief Basquiat von zu Hause weg, mit 18 war er ein stadtbekannter Street-Artist, mit 21 ein gefeierter Kunststar und der jüngste Teilnehmer an der Documenta, der wichtigsten Kunstausstellung weltweit. Wie Basquiat derart kometenhaft aufsteigen konnte, wie es zu den berühmten Collaborations mit Andy Warhol kam und wie die Drogensucht ihn schließlich immer mehr beherrschte, das weiß keiner besser als Bruno Bischofberger. Sein Schweizer Hauptgalerist war auch zugleich sein eifrigster Sammler, sein Freund und sein bedingungsloser Kollaborateur. Basquiats Charisma konnte sich niemand entziehen, wie sich Bruno Bischofberger erinnert.
Als Person war er also eine absolute Wahnsinnserscheinung. Er war eine faszinierende Persönlichkeit. Alle Frauen haben ihn angehimmelt mit seinen Rastalocken, seinen Dreadlocks. Als er bei uns in der Schweiz war, auch selbst auf dem Land in Appenzell oder so, die Bauernfrauen kamen her und wollten seine Dreadlocks anfassen. Und er hat dann gelacht und ihre Haare auch angefasst. Und ja, es war auch interessant mit ihm, weil er selber an allem interessiert war.
Jean-Michel Basquiat. Schön, auffällig, ein Exote. Nicht nur in der Schweiz, auch in der New Yorker Kunstszene, und die war weiß. Zeitlebens fühlte sich Basquiat darin als Hollywood African. Der Begriff taucht wiederholt in seinen Bildern auf. Ein Star zwar, aber einer von Gnaden der weißen Bourgeoisie, und diese verehrte zwar die sprichwörtliche Leidenschaft und Spontaneität der Afroamerikaner, duldete sie aber ausschließlich in der Nebenrolle des Unterhalters, des Musikers, Sportlers, Künstlers. Die Erfahrung als schwarzer Künstler in einer weißen und für eine weiße Gesellschaft prägte Basquiats Kunst maßgeblich.
Sein Schwarzsein in New York hat ihn dann natürlich darauf gebracht. Er war schon ein Außenseiter in der weißen Society. Ich habe selber erlebt, als er in einem tollen, einfarbigen, hellen Anzug und elegant angezogen vor meinem Hotel stand, da Uptown, und 5 oder 6 Taxi, die er anhielt, an ihm vorbeigefahren sind. Einmal habe ich gesagt, soll ich dir einen aufhalten? Das hätte ich natürlich nicht sagen sollen. Ich wurde fast ein bisschen wütend. Ich gesagt, ja, don't you dare oder so. Aber so siehst du, das passiert uns meistens, also sagt er uns Schwarzen. Es gab immer wieder auch Schwarze, die verhaftet wurden. Und immer wieder ist einer mal in der Untersuchungshaft auch gestorben. Einmal auch einer, der mit der Graffiti-Szene zu tun hatte, wo der Jean-Michel wahnsinnig betroffen war und gedacht, also das könnte mir auch passieren. Und er hat seinen Freiheitskampf irgendwie dargestellt, schon aus Haiti. Sein Vater kam ja aus Haiti und aus einer bekannten, relativ berühmten Familie früher, die auch politisch tätig war. Die sind wegen des Diktators dann geflohen, sein Großvater. Und dieser Diktator damals spielt in vielen der Bilder eine Rolle. Die Leute haben erkannt, dass das Werke sind, die unter die Haut gehen und die in jeder Beziehung stilistisch und malerisch und inhaltlich und in allem sehr viel Sinn machten und ganz stark waren. Und es ist schwierig zu sagen, was ein gutes Bild ausmacht, dass sie auch historisch wahrscheinlich eine große Rolle spielen und genau die Zeit widerspiegeln und wahrscheinlich ein Einfluss sind auf viele andere. Nur das macht ja eine wichtige Kunst aus. Nicht nur das, was man schön und stilistisch gut findet. Das gibt es tausende von Künstlern auf der Welt, die sowas machen.
Die Figuren in Basquiats Bildern sind ausnahmslos schwarz. Kantige Körper, skeletthafte Silhouetten, totenschädelähnliche Köpfe, oft wie mit Röntgenstrahlen bis auf Knochen und Organe durchleuchtet, mit weit aufgerissenen, leeren Augen, gemalt mit einem expressiven Gestus. Schrecken und Terror zeichnen manche dieser Gesichter. Und sie tragen oft eine Krone, eine Dornenkrone. Es sind gekreuzigte, gefallene Engel, versehrte Helden, mit denen sich Basquiat identifizierte. Andere Figuren in seinen Bildern hingegen strahlen Stolz und Selbstbewusstsein aus. Auch sie tragen oft eine Krone, eine dreizackige Königskrone, Basquiats Markenzeichen, das immer wieder wie eine Trademark auftaucht. Eine Königskrone für die afroamerikanischen Idole, Boxer wie Muhammad Ali oder Musiker wie Charlie Parker, die Basquiat verehrte und in deren Reihe er sich als Künstler selbstbewusst stellte. Der König und der Dornengekrönte, der Malerstar und der Außenseiter, sie sind die zwei Seiten von Basquiats Erfahrungswelt, Selbstbildnisse beide. Lakonische Statements, mitten ins Bild gemalt, begleiten diese Gekrönten. «Most kings get their head cut off», den meisten Königen wird der Kopf abgeschlagen. Man kann dies auf den ermordeten Martin Luther King ebenso beziehen wie auf Basquiat selbst, der gebrochen und verzweifelt mit 27 Jahren an einer Überdosis starb. Fest steht, mit afroamerikanischer Folklore oder mit naivem Kindergekritzel, wie man auf den ersten Blick denken könnte, hat dies alles nichts zu tun. Dafür umso mehr mit den künstlerischen Verfahren des Hip-Hop, dem Sampling und dem Scratching. Wie ein DJ mischt und wiederholt Basquiat Eindrücke und Wörter zu mehrschichtigen Kompositionen. Als gemalten Hip-Hop hat man seine Methode des Übermalens und Kombinierens deshalb immer wieder bezeichnet. Wie sich dies anhört, das zeigt eine seltene Aufnahme von 1983, in der Basquiat zwar nicht selber rappt, die er aber produziert hat. Life is given to us just to do the right thing. Instead of that, we came a whole wall with big dope feet. Made you feel real bad every time I see another bone. Old brother sleeping on the street. In the corner, in the morning, every night and day. It's a pity, so admit it, people try to act gay. Everybody's turning crazy, so you better believe. Blenden wir nun ganz an den Anfang zurück. Basquiat hatte keine glückliche Kindheit. Seine Mutter litt an Schizophrenie, sein Vater war sehr autoritär. Mit 15 lief er ein erstes Mal von zu Hause weg. Aber ein Obdachloser, wie oft kolportiert, war er deswegen nicht.
Auf der Straße hat er gelebt, in Anführungszeichen. Er hat kaum je so richtig in der Straße gelebt. Er hat natürlich sicher auch im Park übernachtet, wie alle jungen Leute der Künstlerszene oder so in New York sicher mal gemacht haben im Sommer, wenn es warm war oder so. Aber so ein Böhm war er nicht im üblichen Sinne, sondern er hat genug Leute gekannt, bei denen er übernachtet hat und so. Er hatte keine eigene Wohnung. Aber das andere war, er war sicher von vielen Orten immer willkommen, hat auch viele Freunde und Freundinnen gehabt, bei denen er übernachtet hat.
Unter dem Graffiti-Pseudonym Semo begann Basquiat, Hauswände mit kurzen, poetischen und oft rätselhaften Sätzen zu beschreiben. Semo, was so viel wie «same old shit» bedeutet, womit Basquiat unverhohlen seine Langeweile an der Galeriekunst jener Jahre zum Ausdruck brachte. Auch Bruno Bischofberger fielen die eigentümlichen Schriftzüge auf.
Diese vielen kleinen Sätze haben ganz viele Leute beeindruckt. Ich kann mich gut erinnern, ich bin in meinem Auto. Meistens habe ich früher damals Uptown gewohnt. Ich war jeden Monat, 20, 30 Jahre lang in New York fast. Und beim Runterfahren nach Soho oder irgendwo hin, Galerien oder Künstler besuchen, habe ich oft an irgendwelchen Dingen, Häusern diese kleinen Sätze gefunden, die ganz interessant waren. Ich wusste aber nicht, wer das war. Aber seine ersten Werke habe ich gesehen erst Ende 81, als diese Ausstellung war in dem PS1 in Queens, also einem Stadtteil von New York, gab's dieses Museum. Das gibt's heute noch. Es ist heute Teil des Museum for Modern Art geworden, so ein Outlet, wo mehr Avantgarde-Sachen gezeigt werden. Und ist immer noch die gleiche Direktorin, die, glaube ich, sich jetzt gerade zurückgezogen hat, die damals auch war, die hieß Alana Heiss. Und die hat zusammen mit einem New Yorker jungen Kunstvermittler, Manager, Händler, Impresario, selber Künstler, der Diego Cortez hieß, der ganz früh Basquiat-Werke gehabt hat, auch ein bisschen verkauft hat, so für ein paar hundert Dollar vermittelt hat, halt an Freunde. Der hat mich in Zürich angerufen. Ich kannte ihn gut und er war befreundet mit den meisten meiner Künstler und hat gesagt, wann kommst du das nächste Mal in New York? Unsere Ausstellung ist gerade angefangen, New York New Wave. Könnte ich dich da ein bisschen durchführen? Ich würde gerne mal selber durchzeigen. Das habe ich dann gemacht, kurz nachher. Und erst später habe ich realisiert, dass das Ganze nur darum ging, mir die Werke Basquiats zu zeigen, den er so toll fand. Und das war tatsächlich die größte Überraschung für mich.
Das Interesse des Galeristen, das war geweckt. Was Bischof Berger in PS1 sah, war Malerei mit einem geradezu ungehaltenen, emotionsgeladenen Gestus. Daraus sprach eine Dringlichkeit und eine Lust am Malen, die die damals dominierende Minimal- und Konzeptkunst blass aussehen ließ. Wenige Monate später traf Bischof Berger erneut auf Werke Basquiats, diesmal in einer New Yorker Galerie.
Als ich einmal Ende 81 oder Anfang 82 war, bin ich mit Anina Nosey in den Keller gegangen zu ihr. Das war ihr Lager, ganz in der Ecke drin, weit weg, so 15 Meter weit weg, habe ich gesehen. Der Schwarze, der da am Malen ist, also ich wusste, das ist Basquiat. Und wir sind dann wieder rausgegangen. Die Anina hat ihn mir auch nicht vorgestellt und ich wollte nicht indiskret sein. Später hat er mir Basquiat aber gesagt, ich wusste genau, wer du warst und dass du kommst. Aber irgendwie habe ich dir ein bisschen gegrollt, weil der Diego Cortés hat mir erzählt, was du über meine Bilder fandest. Und du fandest sie zwar toll, aber hast gesagt, sie erinnern dich so ein bisschen an Twombly, was ich heute noch finde bei gewissen Bildern, da sogar stark, und vielleicht an Dubuffet. Übrigens Künstler beide, vor allem Twombly, die den Basquiat sehr lagen und die er sehr geliebt hat. Aber trotzdem fand er, dass ich im Vergleich mit anderen, er dachte dann, ich hätte vielleicht gesagt, es sei ein Rip-Off, es sei eine Kopie dieser Leute. Das habe ich gar nicht gesagt. Und es war auch gar nicht despektierlich gemeint. Er hatte mir zwar später erzählt, sein Haupteinfluss und den Mann, den er am meisten bewundert hat, war Robert Rauschenberg mit seinen Werken in den 50er Jahren, wo es auch so fragmentarisch zuging mit geklebten Fotos und übermalt und so ein Durcheinander. Auch Bob Rauschenberg wurde in Europa von allen Curator, vor allem die wenigsten haben das geliebt. Die ganze Popart war praktisch bei allen Kunstspezialisten ungeliebt in der ganzen Welt, in Europa besonders bis Ende der 60er Jahre. Das habe ich dann hautnah erlebt.
Zu einem ersten Gespräch zwischen Bischof Berger und Basquiat kommt es kurz darauf.
Ich habe ihn richtig gekannt, also persönlich die Hand geschüttelt zum ersten Mal im Mai 82, nachdem meine Mitarbeiterin in New York mir telefonisch gesagt hat, übrigens, hast du gehört vielleicht schon, der Basquiat hat die Anina Nosey Galerie verlassen. Die Anina, habe ich auch in einem neuen Interview jetzt gelesen, hat gesagt, ja, er hat halt so viel Drogen genommen und das hat uns irgendwie dann auseinandergebracht. Ich würde eher sagen, es ist das, was mir der Jean-Michel erzählt hat, wieso sie auseinandergingen. Er hat mir gesagt, die Anina hat leider mehr als einmal, er hat sie gewarnt und sie hat es trotzdem gemacht, unfertige Bilder an Kunden verkauft, die er unfertig fand. Und das hat sie dann wiederholt gemacht. Jedenfalls habe ich ihn angerufen, habe ihn an der Crosby Street, das war nicht sehr weit von der Anina Nosey weg, in seiner ersten Galerie, in seinem ersten Studio aufgesucht. Das Studio war eigentlich eine Wohnung im ersten Stock, wo er auch gewohnt hat. Und das größte Zimmer war halt sein Atelier. Dort hat er gemalt, dort ging ich hin. Er wusste, wer ich war, ich wusste, wer er war. Und habe ihn zuerst gefragt, ob er bei mir gerne ausstellen würde. Ich würde gerne Ausstellung machen. Wir haben das dann gemacht, glaube ich, Ende September des gleichen Jahres. Ist dann auch zur Eröffnung gekommen nach Zürich und habe ihn auch gefragt, ob ich sein Kunsthändler werden könnte, also sein Exklusivkunsthändler. Er hat mir dann gesagt, er würde gerne bei einer anderen Galerie in New York noch als Partner mit mir mitvertreten werden mit der Zeit, respektive er möchte gerne in New York immer wieder ausstellen und zwar in einer guten Galerie. Und ich ging dann, wir haben dann besprochen, wen ich da fragen würde, und ging dann beim nächsten Besuch zu Leo Castelli, er war, glaube ich, damals nicht da, den ich sehr eng befreundet war. Und er hat mir aber abgewunken und hat gesagt, also er hat schon was mal erlebt in einer Gruppenausstellung, glaube ich, mit dem Basquiat, ich weiß nicht, was er da angestellt hat. Der wilde Mann hat gesagt, der Mann ist mir einfach, ich finde ihn ein toller Künstler, aber in meinem Alter sollte ich langsam zurücktreten und nicht noch wieder einen ganz schwierigen, also der ein was man in Appenzell innerordentlich vielbrüchig sagt, einer der wo man sich sehr stark um ihn kümmern muss, man kann ihn nicht einfach nur ausstellen und sonst nichts für ihn machen oder so, und das ist mir irgendwie zu viel in meinem Alter, es tut mir leid, also eigentlich, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, hätte ich das sofort gemacht, aber jetzt, ich kann ihm das heute nachfühlen, ich bin auch 70 und habe auch ähnliche, nicht Probleme, aber ähnliche Überlegungen innerhalb meiner Kunst, meiner Künstler, und habe dann die zweite Wahl war dann von Basquiat und mir zusammen, aber eigentlich eher die Mary Boone, die schon andere Künstler, mit denen er auch kannte, vertreten hat und die sehr im Gespräch war, unter anderem wegen Schnabel und Sally, die Stars waren. Dann wurde sie meine Partnerin und dann hat aber dann Basquiat sie wieder verlassen, weil er war halt ganz schwierig und hat sie oft zum Weinen gebracht, weil er unglaubliche Sachen gemacht und verlangt hat und so. Und das war oft ganz schwierig für sie. Und ich kann sie irgendwie begreifen, sie ist eine ganz genaue Person, fast eine Art Buchhalterin in der Art, wie sie die Sachen macht. Und der Pascal war halt das Wildeste und Unberechenbarste, was man so haben kann. Das Gegenteil einer 9-to-5-Person, sondern ein ganz wilder, unabhängiger Künstler. Und das hat dann irgendwie zu Spannungen geführt und hat schlussendlich auch, aber es war auch dann im Ende 85 oder so oder Anfang 86, da hat es eben schon begonnen, dass er durch seinen Drogenkonsum noch schwieriger und noch abgeschlossener und noch erratischer war, selbst in der Malerei nachzufühlen. Get funky in the paint. This pathetic dope addicts have to be abused. It's a shame, what a thing to be a prostitute. Life is given to us just to do the right thing. Instead of that, we came a whole wall with big dope feet. Makes you feel real bad every time I see another. Bruno Bischofberger zeigte Basquiat zum ersten Mal in Zürich im September 1982. Basquiat reiste insgesamt 14 Mal in die Schweiz und sie hinterließ Spuren in seinem Werk. Zum Beispiel das Appenzell, wie Bruno Bischofberger sich erinnert.
Appenzell, das hat er besonders geliebt, das fand er ganz toll. Als ich zum ersten Mal nach New York kam, nach meiner ersten Ausstellung gleich, wo er auch da war, hat er mir ein Bild geschenkt, das ist ein großes Bild, so 1,50 Meter Quadrat, das hieß Bruno in Appenzell. Da bin ich dargestellt mit dem Telefon im Auto, am Telefonieren, weil das war, damals hatte noch kaum jemand ein Telefon, das war ein riesiges Telefon, wir haben halt telefonieren können vom Auto. Und es stand Essen drauf wahrscheinlich, weil wir viel in kleinen Restaurants viele Sachen gegessen haben. Aber unten steht auch noch Stoß versus Stoß und das ist dann noch zum Teil durchgestrichen. Das ist sicher die Schlacht am Stoß, wo wir auch waren da. Und habe ich ihm davon erzählt, das waren die Freiheitskriege der Appenzeller, die erste große Schlacht gegen ein großes Habsburger Heer.
Freiheitskämpfe weckten das Interesse Basquiats besonders. Die Heimat seines Vaters, Haiti, hatte sich als erste Nation Zentralamerikas überhaupt vom Joch des Kolonialismus befreit. Aber auch eine Stierenschau in Toggenburg beeindruckte den New Yorker Künstler nachhaltig.
Als er einmal ankam am Flughafen, habe ich ihn abgeholt und ich wollte ihn nach Hause bringen zum Schlafen, weil er die ganze Nacht im Flugzeug war. Ja, ich habe einiges geschlafen. Ich habe gesagt, ja, heute wäre in Toggenburg die kantonale oder die toggenburgische Stierenschau. Das ist eine Schönheitskonkurrenz für Stiere. Da kommen die Leute in Tracht und so und in Oben Toggenburg sind sie am urtümlichsten noch angezogen, noch mehr als in Urnesch im Appenzell ausserordentlichen Hinterland, wo es auch noch stark so ist. Da tragen noch viele Tracht, die ganze Zeit auch die alteingesossenen Bauern und Sennen, von denen ich sehr viele persönlich kenne, schon seit langer Zeit, weil ich mich für ihre Kultur und Kunst interessiert habe. Und dort waren wir in dieser Stierenschau und wir sind dann in ein Restaurant gegangen. Wir haben dann begonnen zu jassen. Der war so ein bisschen müde, habe ich gemerkt und so. Und ich habe mit einem Freund, den ich dort getroffen habe aus dem Appenzellerland und zwei alten Toggenburger Sennen, haben wir Schieber gejasst dort und ganz viele Bauern haben auch Karten gespielt drin und die Luft war voll von Rauch, man konnte es fast abschneiden und Jean-Michel, stellte immer Marihuana schon, seit ich ihn kannte, immer über die Grenze auch gebracht hat, hat sich den größten Joints gedreht, da hinten so eine kalte Kanone, da drin hat begonnen zu rauchen und der eine Bauer vis-à-vis der Rosam Egli hat gesagt, was rauchst du da? Toll, er hat gesagt, das ist ganz feiner Tabak, willst du? Und hat ihn in seine Pfeife reingestopft. Und er hat das gemütlich geraucht, auch der Rosam Egli, der altertümlichsten Bau, und so der Silberpfeife, der altertümliche. Das wird ja eh nicht inhaliert und weiß auch nichts passiert, aber wir haben trotzdem gelacht. Und der Jean-Michel wurde dann müde. Und haben wir ihm gesagt, möchtest du nicht ein bisschen abliegen? Da haben wir die Wirtin gefragt, ob sie nicht einen Raum hätte. Es war kein Restaurant oben. Der hat gesagt, ja, ich kann in der Kammer herrichten, kann ein bisschen schlafen. Da ist er mit seiner Mappe dann dort hochgegangen. Wir haben weitergejast, lange, 2-2,5 Stunden. Da kam er auf einmal runter mit so einer großen Rolle, so 20 Zentimeter im Durchschnitt, eine lose Rolle, mit 4 großen, wunderschönen Blattpapieren, also so eine Art Büttenpapier, so ein mittelstarkes. Und hat die so auf den Tisch geworfen, da waren die 4 Zeichnungen. Hat also nicht geschlafen, hat gezeichnet. Und hat alle diese Sachen, die da passiert sind, also Köpfe von Stieren, darunter steht vielleicht Mu in Kau, wahrscheinlich waren die Kühe und Stiere, weiß ich nicht, oder so, oder Kau-Shit hat auch gezeichnet, und eine große Bratwurst.
Musik, Eindrücke, Wörter, die Kunstgeschichte von Leonardo bis Warhol oder eben eine Toggenburger Stierenschau. Basquiat arbeitete all dies, Sakrales und Profanes, Hoch- und Alltagskultur, Beiläufiges und Bedeutsames, hierarchielos in seine Kompositionen ein.
Und man hat gesehen, dass alles, was gerade in seinem Umfeld gleichzeitig oder kurz vorher passiert ist, irgendwie drin verarbeitet wurde. Oft die unmöglichsten Sachen, die eigentlich ikonografisch kaum zusammenpassen, sind da drin verarbeitet worden. Ähnlich wie in seinen geliebten Jazz-Bebop-Kompositionen eines Charlie Parkes, seines Lieblings-Jazzmusikers, der auch improvisiert hat und trotzdem ganz viele Sachen, die es schon gab, in allerlei Arten der Musik, selbst in trivialer Musik hat er gewisse Sachen verwendet, und so ähnlich ist es bei Basquiat.
Dem Zufall überlassen war dabei aber nichts, wie Bruno Bischofberger hier in Reflexe auf DRS2 erklärt.
Er wusste ganz genau, hat mir gesagt, also alles, was so zufällig ausschaut, ist absolut genau berechnet. Natürlich tue ich auch den Zufall mit einbeziehen, so wie viele Leute vor mir und irgendwelche Spritzer kommen. Es sind nicht jede Spritze nun gemacht, aber das Ganze, wie es zusammenpasst, ist ganz genau von mir so gewollt.
Es war auch Bruno Bischofberger, der Basquiat 1983 mit Andy Warhol bekannt machte. Ein folgenreiches Zusammentreffen mit dem Pop-Art-Idol.
Die erste Begegnung war so, der Warhol hat mir erlaubt, wann immer ich einen jungen oder auch alten Künstler sehr interessant finde, dass er ein Porträt macht. Zuerst hat er gesagt, findest du den wirklich so wichtig? Den kennen wir doch früher. Das ist dieser Mann von der Postkarte. Ich so, ja, das ist toll. Ich habe ihn dann auch hingeschleppt zu einer Ausstellung in der Fun Gallery, die der Warhol ganz toll fand. Ich habe sehr oft junge Künstler den Warhol hingebracht, um zu sehen, wollte immer wissen, mit was ich mich beschäftige und so. Und der Basquiat hat dann viele Fotos bekommen, also nicht bekommen, die lagen auf dem Tisch, die er von ihm gemacht hat, immer noch mit diesem Dreadlock, diese verrückte Frisur. Und am Schluss hat der Basquiat gesagt, du könntest doch noch ein paar Fotos machen von Warhol mir zusammen, was ich dann gemacht habe. Und eine dieser Fotos hat er mitgenommen, das habe ich nicht gesehen damals. Und ich habe dann mit dem Warhol und irgendeiner Gruppe Leute, ich weiß nicht, wer alles da war, Mittag gegessen. Und als wir so mehr oder weniger fertig waren mit dem Essen, so eineinhalb Stunden später, kam der Assistent von Basquiat raufgerannt von irgend so 11 Blocks, weil das Bild war zu groß, um in ein Taxi reinzukriegen. Das war so 1,50 Meter im Quadrat. Und hat ein Bild gebracht, das ihn und Warhol darstellten, genauso wie auf dem Porträt, aber in toller Weise dargestellt. Und das lag dann auf dem Boden und alle sind rumgestanden und haben das gesehen und die meisten haben es ganz toll gefunden. Und da war, habe ich gemerkt, dem hat's auch gefallen. Aber er hat einen lustigen Kommentar gesagt und hat gesagt, oh, I'm so jealous. He's faster than me. Weil seine Siebdrucke, musste zuerst fotografieren, dann wären sie gesiebdruckt und dann muss es vor ihm gemacht werden. Dann gab es wieder Änderungen, das ging viel länger. Das war nicht in 2 Stunden fertig, sonst ging mindestens ein paar Tage meistens.
Aus diesem Treffen entstand 1984 und 1985 eine gemeinsame Werkserie von Basquiat und Warhol, die sogenannten Collaborations, die Zusammenarbeiten. Und auch bei den 100 Werke umfassenden Collaborations spielte Bruno Bischofberger den Anstifter.
In meinem Haus in St. Moritz hat meine kleine Tochter Cora, die damals 3,5 war, in der Garage, hat sie auf 2, 3 Leinwände, die da waren für irgendwelchen Künstler, hat sie dann zum ersten Mal in Leinwand gemalt, hat so 2 kleine Bilder gemalt. Aber der Pinsel war viel zu dick, sie konnte keine kleinen Sachen malen. Und der Basquiat war auch da und hat gesagt, komm, wir malen was zusammen. Und da haben sie tatsächlich ein Bild zusammen gemalt. Er hat einen großen Elefanten gemalt und allerlei andere Sachen. Und dieser kindliche Stil dieser 3,5-Jährigen war natürlich Basquiat ganz verwandt in seinem Stil, der sich so eine Art Kinderstil oder auch primitiven Stil angeeignet hat. Dann hat er mir gesagt, ja, was ich am tollsten finde, sind Zeichnungen der 2-, 3-, 4-Jährigen. Das hat mich immer am meisten begeistert. Ich hatte viel mit Collaborations zu tun. Ich besaß schon einige Collaborations selber und ich kannte vor allem den Cadavre Exquis der Surrealisten der 30er Jahre meistens, die surrealistischen Poeten und Schriftsteller und Maler zusammen gemalt haben, dieses Kinderspiel, wo so ein Briefbogen 2 oder 3 Mal gefaltet wird und einer malt dann den Kopf und der nächste malt die Brust oder dann der Mittelteil und der andere spalt die Hosen und die Beine und der letzte vielleicht noch die Füße und dann wird's aufgeklappt und das Resultat erst sichtbar. Und das haben alle Surrealisten gemacht, da gibt's viele, von denen haben Sie vielleicht schon gesehen, der Basquiat kannte das nicht, ich habe ihm davon erzählt. Und habe gesagt, es wäre doch mal toll, vielleicht weitere Collaborations zu machen mit einem anderen Künstler. Wie wäre es mit Warhol? Und als ich das erwähnt habe, hat der Basquiat gesagt, ja, das wäre ganz toll. wenn der Warhol das mit mir oder jemand anderem machen würde. Habe ich gesagt, ja, am besten wäre es vielleicht zu dritt. Und das fand er auch ganz toll. Und wir haben dann beschlossen, den Clemente einzuladen. Ich habe dann den Warhol gefragt. Er war auch sofort, fand das sehr interessant, einverstanden. Und der Clemente sowieso auch. Ich habe dann organisiert, dass die einen Bilder, die einen drei von dem einen zu dem einen und zwei zu dem anderen kamen. Und so ging es rundherum, bis das fertig war. Und im Herbst habe ich dann eine Publikation gemacht und die Bilder ausgestellt in Zürich. Das waren aber die Triple Collaborations. Und als ich einige Monate später in New York war, hat auf einmal der Warhol zu mir gesagt, du, ich muss dir noch was sagen, der Basquiat und ich haben dann noch weitergemalt, zu zweit an Collaborations. Und die meisten dieser Bilder waren sehr großes Format, der Durchschnitt der Bilder waren 2x3 Meter und die waren also ganz fantastisch, diese Zusammenarbeiten zu zweit. Und diese 25 oder 30 Bilder, einige davon hat der Warhol und der Basquiat gefunden, wäre schön, mal in New York zeigen zu können. Und das war eine ganz tolle Ausstellung, sind auch beide erschienen. Und die Kritiken waren aber eher sehr negativ. Der ganze Warhol, der späte, wurde von der New Yorker Kritik die letzten 10 Jahre immer fast nur als ganz negativ angesehen, weltweit sogar, nicht nur dort. Der späte Warhol, alle haben nur gesagt, ja, der Warhol ist toll in den 60ern, aber was er heute macht, die haben einfach das Kommerzielle dran, so wie bei Damien Hirst heute. Die meisten Leute begreifen seine Kunst nicht und die kommerziellen Exzesse sind natürlich dazu da, dass sie die Kunst gar nicht richtig anschauen und das schlecht finden. Und so ähnlich war es beim Warhol auch damals. Und als der Basquiat dann von der Yvonne Rainer in der New York Times als Maskottchen vom Warhol bezeichnet wurde, da ist ihm der Deckel abgegangen und er ging nicht mehr zum Warhol.
Die Drogen beherrschten Basquiat fortan immer stärker. Er wurde unsteter und unzuverlässiger, wie sich Bruno Bischof-Berger erinnert.
Wenige Monate vor seinem Tod hat er ihm gesagt, Bruno, du weißt gar nicht, wie unglücklich ich bin. Das kannst du sich. Und habe ich gesagt, ja, ich kann es mir vielleicht ein bisschen vorstellen, weil es ein bisschen aufgebraust. Und hat gesagt, nein, das kann sich niemand vorstellen, das geht nicht. Er war auch schon irgendwie gezeichnet von, man hat gemerkt, er ist müde und ein bisschen aufgebraucht und so und hat nicht mehr so eine ganz reine Haut gehabt, so ein paar Pickel und seine wunderschöne Statur war schon ein bisschen verbraucht. Also eigentlich ein Unsteter, der irgendwie an seiner Kunst vielleicht zugrunde geht, oder mindestens an seinen Drogen und der Kunst zusammen.
Jean-Michel Basquiat. Eine funkelnde Sternschnuppe, die alle um sich herum verzauberte und dann mit einem Mal verglühte. Sein Werk aber, das strahlt bis heute. Jetzt ist es in seiner ganzen Breite zu entdecken. Zum 50. Geburtstag richtet ihm die Fondation Bayerler in Riehen die bisher umfassendste Ausstellung in Europa aus. Darin vertreten sind alle zentralen Werkgruppen, angefangen bei den frühen Arbeiten auf alten Türen, Fenstern und Kühlschränken, über die Collaborations mit Warhol bis hin zu einem seiner letzten, eindringlichsten Bilder. Ein Schwarzer auf einem Pferdeskelett. Riding with Death. Reizen mit dem Tod. Get funky in the place. Get funky in the place. This pathetic dope addicts have to be abused. It's the same, what a thing to be a prostitute. Life is given to us just to do the right thing. Instead of that, we came a whole bum with big dope feet. Makes you feel real bad every time I see another bum. Old brother sleeping on the street. In the corner, in the morning, every night and day. It's a pity, so admit it, people try to act gay. Everybody's turning crazy, so you better believe. To do the right things, all soon you'll see. Life ain't no more joke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.